In den nächsten Monaten, Jahren wird es ein Thema geben, was viele Menschen schocken wird. Wenn Sie zu den regelmäßigen Zuschauern von Neue Horizonte gehören, dann werden Sie mit Sicherheit vor kurzem das Gespräch mit Sandra Rasch verfolgt haben, wo es um rituellen Missbrauch von Kindern, von Erwachsenen geht. Und ich freue mich, dass ich heute die Dagmar Neubronner hier habe vom Genius Verlag, denn sie ist diejenige, die dieses Buch von der Sandra Rasch, Bevor du aufgibst, Heilung vom rituellen Missbrauch und Traumatisierung, herausgegeben hat, den Mut gehabt hat, dieses Buch herauszugeben. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ja, Dagmar, dass du eine mutige Frau bist, wusste ich ja schon vorher. Wir haben uns, warte mal, 11 Jahre ist, glaube ich, ja, ne? So in München kennengelernt, damals Kinderkongress oder Kongress Neue Kinder. Und du hast mittlerweile einen eigenen Verlag gegründet mit tollen Büchern und unter anderem das von Sandra rausgegeben. Was hat dich bewogen, dieses heiße Eisen anzufassen? Ich meine, du, ne, du warst, sag mal, wie ich dich kennengelernt habe, einer der ersten Mütter oder Familien, die ihre Kinder von der Schule genommen haben und ihr seid nach Frankreich damals gegangen.
Wir haben zumindest so getan.
Oder zumindest so getan. dass ihr in Frankreich seid, dass ihr nicht strafverfolgt, wie das noch heute war. Und bist ja auch in dem Bereich tätig, also Kinder und Erziehung, Bildung im weitesten Sinne. Was hat dich bewogen, oder ja, dieses Buch mit rauszugeben?
Für mich liegt darin eine ganz, ganz tiefe Stimmigkeit und es hat auf ganz vielen Ebenen ganz viel mit mir zu tun. Ich selber habe nicht diese Erfahrung gemacht mit rituellem Missbrauch, aber ich komme auch aus einem Missbrauchshintergrund, aus einem nur privaten sozusagen, in Anführungsstrichen. Meine Theorie ist, jedes Kind sucht sich die Eltern, die es noch so gerade überleben kann.
Die sie gerade so überleben kann, okay.
Zum anderen bin ich ja, wie du gesagt hast, damit beschäftigt, Eltern dabei zu helfen, zu ihrer Intuition zu finden, sodass sie Kinder begleiten können, darin wirklich ihr eigenes Potenzial zu verwirklichen. Ja. Und das, was Sandra erlebt hat in diesem rituellen Missbrauch und dieser Mind-Control-Programmierung, ist im Grunde wie die Schattenkehrseite. Wenn ich einem Kind in sein wahres Potenzial helfe, dann muss ich wissen, wie wir auf dieser biologischen, psychologischen Gehirnebene gestrickt sind, wie wir funktionieren. Ich kann mich auch einfach nur, wenn ich perfekt im Einklang mit meiner Intuition bin, auf die Erfahrung der letzten Jahrhunderttausende verlassen. Aber das sind wir meistens nicht, weil wir eben in der Schule ja sehr einseitig verstandesgeprägt werden. Und ich kann das also benutzen, um ein Kind in seinem Potenzial zu verhelfen. Und ich kann dasselbe Wissen dazu nutzen, um ein Kind zu zerstören, zu einer Marionette zu machen, zu versklaven. Mhm. Und meistens ist das, was wir Eltern so in unserem besten Bemühen tun, so eine Mischung daraus. Ja, auch wenn wir unsere Kinder von Herzen lieben, manipulieren wir sie zwischendurch. Erstens, weil wir es selber so gelernt haben. Zweitens, weil man es so macht. Drittens, weil es uns gar nicht bewusst ist. Mhm. Das ist der zweite Strang meiner Verbindung mit diesem Thema. Und der dritte Strang oder ein weiterer Strang ist, dass ich mich auch für Politik interessiere oder dafür, was hier eigentlich los ist auf diesem Planeten. Ja. Und da ist mir in den letzten 20 Jahren eigentlich sehr deutlich geworden, dass dieser rituelle Missbrauch und die Erpressbarkeit aller oder der meisten hohen Entscheidungsträger oder sehr vieler, die dadurch entsteht, dass sie in solche Zusammenhänge verstrickt sind, eines der zentralen Instrumente ist, die hier auf diesem Planeten praktisch, das ist wie so Ketten, die sich hier um diesen Planeten spannen. Und diese Ketten bestehen aus der Verstrickung und aus diesem Leid, was ausgebeutet wird. Und für mich ist es auch noch deswegen interessant, weil ich habe meinen Verlag übrigens schon 1997 gegründet. So ein kleiner Verlag ohne Kapital im Hintergrund. Klarer. Braucht lange, bis er wahrnehmbar wird. Und der erste Autor, den ich veröffentlicht habe, war Walter Russell, dieses amerikanische Universalgenie. Und der arbeitet sehr schön heraus, was wir eigentlich alle wissen. Sexualität ist die Kraft überhaupt in unserem Universum, ist eigentlich etwas Wunderbares, diese Polarität. Und dieser Walter Russell nennt das der rhythmisch ausgewogene Austausch zwischen gleichwertigen, polar entgegengesetzten Partnern. Ist es eigentlich. Und wenn man diese Kraft missbraucht, benutzt man eben, und deswegen ist das auch so mächtig und ist diese Verstrickung auch so machtvoll mit dem rituellen Missbrauch, weil es eben eine der zentralen Kräfte in unserem Universum ist, die da benutzt wird und mit der man uns am Gängelband führt. Und man hat ja in der Geschichte der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende hat man ja die Sexualität erst benutzt. Ich meine, wenn man etwas für Sünde erklärt, was unser nach dem Überlebenstrieb unser stärkster Trieb ist, hat man alle. Ja? Mhm. Selbst der heilige Antonius in seiner Eremitage hat da noch irgendwelche Fantasien oder Gefühle.
Augustin war ein Lustmolch und ist erst zum Glauben gekommen, als er davon geheilt war.
Ja, und die Besessenheit mit Sexualität ist ja wieder was anderes. Aber wenn ich etwas, was unser Fortpflanzungstrieb ja eigentlich auch ist, wenn ich das verteufele, habe ich alle im Sack. Mhm. Ja? Jetzt im Moment sind wir eher in der Umkehrung der Pornografisierung unserer Gesellschaft. Das ist trivialisiert wird. Das ist so wie Niesen oder sich mal, es ist einfach ein netter Kick. Und es ist aber eigentlich die zentrale polare Kraft unseres Universums, die da benutzt wird, missbraucht wird. Und wir werden die ganze Zeit, ob wir uns jetzt in Sünde schämen oder ob wir uns in pornografischen Zusammenhängen verirren, wir werden von dem abgehalten, was es eigentlich sein kann.
Ja.
Nämlich eben dieser Austausch, wo wir immer wieder an einen Nullpunkt kommen. So, also es gibt eigentlich, ich musste dieses Buch machen.
Ja.
Außerdem habe ich Sandra eben dann auch kennengelernt, nachdem ich mich durch das Manuskript hindurch geweint hatte, als jemanden, die wirklich so authentisch vermitteln kann, man kann so etwas überleben und man kann sich heilen.
Ja.
Und es ist nicht ungeschehen zu machen, aber man kann trotzdem ein erfülltes Leben leben. Und da das eben mit meiner eigenen Geschichte auch meine Erfahrung ist und auch meine Arbeit ist, haben wir beide da auch eine ganz starke Verbindung, wo wir sozusagen, wenn ich etwas selber erlebt habe oder eben auch sehr schlimme Dinge erlebt habe, kann man anders darüber reden. Das ist ja auch das Problem vieler Therapeuten, die mit rituell missbrauchten oder mit sexuell missbrauchten Menschen arbeiten, wenn sie selber diese Erfahrung nicht haben. So jemandem dann zu sagen, naja, aber was meinst du denn von der Idee, jeder ist der Schöpfer seines Schicksals und hast du dir das vielleicht ausgesucht? Das fliegt einem um die Ohren, wenn man nicht selber sagen kann, ich weiß, wovon ich rede.
Ja.
So, und ja, also man muss dieses Buch eigentlich zur Kenntnis nehmen, weil es nicht nur den Schrecken benennt.
Ich halte es nochmal in die Kamera.
Sondern auch eben den Schwerpunkt auf der Heilung hat. Und ich kenne viele Leute und ich erlebe das auch. Ich habe vorher auch schon ein anderes Buch rausgegeben, Der Himmel bleibt offen. Auch ein Versuch, die positiven, überlebbaren Aspekte deutlich zu machen. Und mir wird immer wieder gesagt, ich kann sowas nicht lesen und das macht so viel mit mir. Und das ist so schrecklich. Und das verstehe ich. Ich bin die Letzte, die das nicht versteht. Aber das ist wie mit den KZ-Hühnern, den sogenannten oder den Käfighühnern. Dadurch, dass wir uns abwenden, weil es uns zu grausig ist, passiert es trotzdem.
Also dieses
Such mich. Natürlich macht es was mit uns, wenn wir das zur Kenntnis nehmen. Und natürlich wollen wir das nicht, weil wir können uns das gar nicht vorstellen. Es gibt aber die offiziellen Zahlen vom Familienministerium, glaube ich, die ausgerechnet haben, das steht, glaube ich, ja, tatsächlich auf den Seiten des Familienministeriums, dass man statistisch davon ausgehen kann, dass pro Schulklasse ungefähr 1 bis 2 Kinder mindestens Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch haben.
Mit sexuellem Missbrauch?
Ja, nicht sogar unbedingt rituell, aber mit sexuellem Missbrauch im Allgemeinen. Ne?
Ob jetzt 1 bis 2 Kinder pro Klasse?
Ja, so. Und das ist einfach eine Zahl, die man sich klar machen muss.
Das sind ja 10%.
Mhm.
Ungefähr.
Ja.
5 bis 10%.
Und wir wollen das nicht wissen, diejenigen von uns, die nicht beteiligt sind.
Weil es häufig aus dem sozialen Umfeld, also aus dem engsten sozialen Umfeld.
So, ne? Das ist ja, es ist ja gar der sprichwörtliche böse Onkel, ist ja eher die Ausnahme. Es ist eher der, ja, der böse Onkel, aber der familiäre Onkel oder der liebe Opi oder der liebe Papi oder vereinzelt eben auch Frauen. Ne?
Wollte ich gerade sagen, habe ich kennengelernt.
Es ist subtiler. Frauen neigen meinem Informationsstand nach weniger, jetzt, solange es nicht um rituellen Missbrauch geht. Da sind Frauen, so, glaube ich, in gleicher Weise beteiligt. Mhm. Aber der sexuelle Missbrauch im privaten Umfeld ist bei Frauen eher so subtiler, zärtlichkeitsvermischter. Wobei, das kann man so auch nicht sagen. Das ist einfach ein sehr, sehr weites Feld. Nur es ist unglaublich verbreitet und es ist immer noch sehr, sehr unsichtbar und wird totgeschwiegen. Und,
weil es so oft vorkommt.
Weil es so oft vorkommt und weil man auch die Auseinandersetzung damit scheut. Mhm. Ich erinnere mich, als ich damals angefangen habe, mich zu erinnern. Ich habe also auch eine sehr vollständige Amnesie gehabt und habe bis Anfang 30 gedacht, ich hatte die schönste Kindheit. Mhm. Ne? Gab es eine nahe Verwandte, die dann, als ich das sozusagen im Familienkreise da geoutet habe, die mich dann nach Hause fuhr und mir unterwegs Dinge erzählte, die sie erlebt hatte in ihrer Familie. Und wo ich dachte, ach, schau mal her, und mich eigentlich gefreut habe, eine Verbündete, die aber dann im Weiteren demjenigen, von dem sie wusste, dass er sozusagen der Täter in meinem Leben gewesen war, also die waren die besten Freunde, und sie hat mit keinem Mucks und Pieps jemals das verlauten lassen und hat es auch mir gegenüber nicht mehr erwähnt, und ich habe so gemerkt, ah ja, das ist auch ein möglicher Umgang mit dem Thema. Ja. Und ich glaube wirklich, wenn es jetzt nur der private Bereich wäre, dann wäre das eine kollektive Erkrankung, die wir heilen könnten, indem jeder Einzelne sich selbst heilt und diese Fortsetzung stoppt. Denn man weiß ja, missbrauchte Kinder werden entweder selber zu Tätern oder suchen sich wieder Partner, die Täter sind. Mhm. Da aber jenseits dieser Ebene Epstein und so weiter, es zentral in unserer gesamten Politik und Kultur verankert ist, und wir meiner Meinung nach im Moment in einem Prozess sind, wo es uns als zunehmend normal verkauft werden soll, auch über die ganzen über die Popkultur, über die Videos, über die Medien.
Ja, sogar bis Menschenfleisch essen.
Genau.
Habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass das versucht wird, CO2 irgendwie als schmackhaft oder wieso nicht. Ne? Ja. Schweine sind ja auch nur horizontale Menschen.
Ja. Was im Übrigen
Ich habe im OP gearbeitet, im Zivildienst, da hat man das gesagt. Die haben alle Operationssachen vorher an Schweinen ausprobiert, weil sie gesagt haben, Schweine sind horizontale Menschen und Menschen vertikale Schweine.
Und solange wir mit Schweinen so umgehen, wie wir das tun, können wir uns eigentlich auch nicht beschweren, wenn bestimmte Kräfte mit uns so umgehen, als wären wir auch nur Schweine.
Ne? Ja, ja. Hast du den Eindruck, dass jetzt sich etwas ankündigt, was nicht mehr zurückzuholen ist? Also sprich, bist du so zuversichtlich, dass dieses Thema mit Epstein, Dutroux ist jetzt schon über 10 oder 15 Jahre her in Belgien, Pizzagate wird natürlich totgeschwiegen bzw. als Verschwörungstheorie abgetan. Beim Epstein fällt es immer schwerer, weil ne, Clint Andrew und so weiter, dass das ja nur die Spitze des Eisberges ist. Aber ganz offensichtlich das, was du beschreibst, dass als Politiker gezielt dort auf der Insel waren von Epstein und gefilmt wurden, dass man also genügend Material in der Hand hat, um sie zu allem Möglichen zu erpressen.
Ja. Ja, ja. Also das weiß man ja, dass diese Erpressung, dass praktisch auch Politiker, die eigentlich bis dahin gar nicht in diesem damit zu tun haben, ja, dass sie dann wirklich eingeladen werden, unter Drogen gesetzt werden und dann gefilmt werden, mhm, wenn entweder ihre Wahrnehmung so verzerrt ist, dass sie nicht merken, dass das sich eigentlich um ein Kind handelt.
Ja.
Oder wenn sie eben die Selbstkontrolle so verloren haben und dass sie dann ab dem Moment praktisch erpressbar,
ja,
sind.
Ja.
Und dieses Prinzip der Erpressbarkeit, das schildert ja auch Sandra Rasch in ihrem Buch und auch es gibt auch ein weiteres sehr wichtiges Buch, was leider nicht in meinem Verlag erschienen ist, aber es gibt ja auch außerhalb noch tolle Bücher, und zwar Transformation of America. Das ist ein Buch, das ist im Moskito Verlag erschienen, wo jemand, die mit den amerikanischen Präsidenten als Sexsklavin zu tun hatte und sich auch befreien konnte,
ja,
die Mechanismen schildert. Und alle Menschen, die aus diesen Zusammenhängen sich befreien konnten, schildern immer wieder dasselbe, dass die Opfer systematisch zu Mittätern gemacht wurden, mhm, sodass sie im Grunde das Gefühl haben, wenn ich jetzt
auspacke,
wenn ich auspacke,
ja,
muss ich auch das auspacken.
Ja.
Und das ist dann eine weitere Schwelle. Und deine Ursprungsfrage, ja, ich bin sehr zuversichtlich.
Ja.
Ich glaube aber, man kann diesen Prozess des Hingucken-Wollens nicht von oben herab erzwingen, sondern, mhm, das ist etwas, was so schleichend, ich habe da immer so ein Bild wie von so einer, diese alten, da gab es früher so Reklametafeln, die bestanden aus ganz vielen einzelnen Plättchen, ja, und die klappten dann alle einzeln um und dann gab es ein neues Bild.
Ja, 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 ja.
Das ist mein Bild für und einige werden später umklappen, denn wie Sandra auch in
Details zum Beispiel,
ja, mhm, in ihrem Gespräch mit dir gesagt hat, man kann die Seele nicht zwingen, mhm, Dinge erkennen zu wollen. Und das gilt sowohl für das, was ich selber erlitten habe, als auch was um mich herum passiert. Jeder hat da vielleicht seinen eigenen Zeitpunkt, aber ich glaube, die Zeit ist einfach jetzt so, dass es praktisch unmöglich ist, die Dinge noch so unter dem Deckel zu halten. Man sieht es an 9/11,
ja,
die sogenannten Mainstream-Medien versuchen immer noch sozusagen die US-Regierungsversion zu verbreiten, aber im Grunde
glaubt es keiner mehr.
Glaubt es keiner mehr. Und im Zuge des Missbrauchs und dieser rituellen Geschichte, also woran man immer solche Dinge sieht, sind ja auch Witze. Und ich habe schon vor 2 oder 3 Jahren einen Witz gehört, als der Papst Franziskus neu im Amt war. Es hätte auch für den Papst davor gestimmt, dieser Witz, aber das fand ich dann sehr interessant. Da gab es diesen Witz, wie breit ist das Bett vom Papst? Und die Antwort lautet, das weiß doch jedes Kind. Und diesen Witz dachte ich, ach, guck mal, jetzt gibt es solche Witze, dass,
okay,
das macht mir Hoffnung. Also der Witz, ja, ist ja genau so, ne, so puff. Aber ich glaube, dass dieses Schmerzliche, dieses, ja, Aushalten, Sandra hatte gesagt, man muss, mhm, die Dinge erst aushalten, dann akzeptieren und dann ja dazu sagen. Man,
ja,
muss das natürlich nicht unbedingt lieben, aber eben als Teil der Geschichte, ja, annehmen.
Integrieren.
Und integrieren und sagen, das gehört zu uns und wir haben uns als Menschen da so derartig hinters Licht führen lassen und manipulieren lassen.
Ja.
Und das Problem ist ja, man denkt immer, ja, wie können Menschen so etwas tun? Und ich denke dann immer an die Hunde. Wie werden Kampfhunde und Wachhunde, mhm, produziert, indem man sie traumatisiert?
Ja.
Man quält sie so, dass sie, ja, schließlich bösartig werden, mhm, obwohl, mhm, Hunde eigentlich ja die liebsten Geschöpfe sind, wie,
ja,
jeder weiß, der einen hat, den er nicht so behandelt hat.
Ja.
Und so ist es mit uns Menschen eben auch. Wir sind zu gruseligsten Sachen fähig, aber es ist eigentlich nicht unsere Natur.
Also fähig Genau, diesen Unterschied, den beginne ich erstmal zu begreifen. Ja. Ich habe immer gesagt, ja, wir sind hier mit dieser Amplitude, ich weiß noch, wie ich da von unendlich liebevoll bis unendlich grausam. Und dieses unendlich grausam, wir sind in der Lage, das zu erfahren. Aber mehr und mehr glaube ich, es ist nicht unser Wesen. Das hat mit der Polarität nichts zu tun, von der du auch in der Sexualität sprachst, sondern das haben wir mit uns machen lassen.
Ganz genau. Und ich denke, dieses Bild mit den Tieren, mit den Hunden, mit den dressierten Hunden, zeigt das ganz gut. Denn jeder weiß, es gibt Hunde, denen möchte man wirklich nicht begegnen, ohne Maulkorb, also ohne dass sie einen Maulkorb haben.
Ja.
Aber eigentlich sind Hunde ganz liebe, fürsorgliche, treue, anhängliche Wesen,
Rudeltiere,
die einen Instinkt haben, ihr Rudel zu schützen, aber das ist was ganz anderes, als jemanden zu zerfleischen und so weiter. Mhm. Der Unterschied, und so funktioniert es auch bei uns Menschen. Und ich höre aber immer so im Laden oder in so Gesprächen mit allen möglichen Leuten so diese These, genau wie du es sagtest, dass du und ich auch, habe das früher auch geglaubt, wozu wir Menschen fähig sind und ach, wir Menschen sind eben so schlecht und so.
Das ist natürlich,
wir sind
gerade im Umweltschutzbereich, am besten sind wir Menschen gar nicht mehr da, weil wir sind Bestien.
Am besten und essen wir unsere Kinder, das spart auch CO2, da war ja neulich dann diese, und das sind immer so Tests. Balance, genauso wie Herr Pofalla schon vor 20 Jahren gesagt hat, der Staat braucht die Lufthoheit über den Kinderbetten, das hat Herr Pofalla vor 20 Jahren mal gesagt, da war er in was weiß ich für einer politischen Funktion.
Lufthoheit über die Kinderbetten.
Ja, und wenn er jetzt, also erstmal Lufthoheit, dieser kriegerische Aus, und dann Kinderbetten, wieso eigentlich die Betten, Freudscher Versprecher vielleicht, aber denn wenn er gesagt hätte über die Kinderhirne oder über die Kinderbildung oder so, nein, über die Kinderbetten, egal. Aber das sind immer so Sachen, die werden dann so gesagt und man denkt, Testballons. Und an dem Ausmaß der Empörung, auch jetzt mit der Oma und der Umweltsau, merkt man dann, so 5, Windstärke 5 ist die Empörung.
Ja.
Ne?
Ja.
Dann gehen wir jetzt als nächstes so und so vor. Ist mein Eindruck, dass es so ist. Natürlich ist das auch eine Verschwörungstheorie.
Ja.
Aber ich stelle, je älter ich werde, fest, es gibt Verschwörungen.
Absolut.
Und insofern, ist praktisch die Schwierigkeit, vor der wir stehen, etwas, was uns unvorstellbar erscheint, als real anzuerkennen.
Ja.
Da glaube ich, dass Beweis durch wiederholte Behauptung, also dass in dem Maße, wie man es immer wieder hört und immer wieder aus anderen Ecken und unter anderen Aspekten darüber gesprochen wird, dass es dann so nach und nach einsinkt. Denn ich weiß genau, ich bin zu diesem Thema mit rituellem Missbrauch und unter Umständen Wesenheiten, die gar nicht menschlich sind und hier ihre Einflussnahme geltend machen, bin ich in den Seminaren von Jutta Belle gekommen. Und das waren eigentlich Seminare, wo wir wunderschöne Meditationen gemacht haben und eine ganz hohe Schwingung war. Und Jutta Belle immer wieder davon anfing, uns davon zu erzählen. Und ich habe da wirklich immer wieder gesessen und gedacht, wann kommen endlich wieder die schönen Meditationen? Ich wollte es nicht wissen.
Ja.
Es hat was mit mir gemacht. Ich habe Bauchweh gekriegt. Es hat mich auch selber getriggert mit meinen eigenen Traumatisierungen. Und ich wollte es einfach nicht wissen. Und ich wollte, dass sie die Klappe hält davon. Es hat mich sogar wütend gemacht. Und wir müssen aber
durch die Wut durch.
Wir müssen durch die Wut durch. Und das erinnert mich an diesen inzwischen, glaube ich, schon fast auch Kultfilm Sie leben. Ich weiß nicht, ob du den
aber
kennst.
Klar.
Natürlich so.
Aber klar.
Da gibt es
sogar Internet, müsste es noch im
YouTube. Internet, auf YouTube, Sie leben heißt der. Und da gibt es eine ganz, ganz zentrale Szene, der Held, der herausfindet, dass die Erde besetzt ist anhand der Brille, möchte seinem besten Freund das vermitteln, was er herausgefunden hat und möchte, dass der auch diese Brille aufsetzt, also dasselbe sieht. Und der weigert sich und die prügeln sich grün und blau, weil der Freund es nicht wissen will. Und er sagt, ich habe eine Frau und zwei Kinder und lass mich mit dem Mist in Ruhe. Und hinterher sind sie beide vollkommen zerschlagen. Und
Und die war ein bisschen lang, die Szene.
Ja, sie war ein bisschen lang, aber im Grunde im Nachhinein stecken wir genau in dieser Phase. Und ich glaube, das, was in Deutschland, gerade in Deutschland, ist ja diese Aufspaltung zwischen den
gespaltenen Kräfte, absolut. So,
ist ja sehr stark. Und viele Menschen, die selber gar nicht ein Interesse daran hätten, die Wahrheit zu verdecken, beteiligen sich aber daran, einfach weil sie diese Brille nicht aufsetzen wollen. Sie wollen es nicht sehen, sie wollen es gar nicht wissen. Denn wenn man da an einem Faden zieht, dann ribbelt sich so nach und nach das ganze Gewebe auf. Ne?
Vielleicht für die Zuschauer, die den Film nicht kennen, es geht darum, um eine Brille, durch die hindurch man
die Wahrheit sehen kann.
Die Wahrheit sehen kann, dass hinter den Werbetafeln obey, gehorche, schlaf weiter, ja, und solche Sachen stehen, bis hin, dass es eben Maschinenmenschen gibt. Ja, also dass durch die Brille auf einmal erkennt, ups, das ist ein Mensch und das ist ein Maschinenmensch. Das ist schon hat er, Anfang der 90er, glaube ich. Ne?
Ich glaube sogar noch viel
oder noch älter.
80er, ja.
Sie leben.
Low-Budget-Film, ja. Sie leben.
Die Szene habe ich so immer nur, Mensch, also die können jetzt mal langsam aufhören.
Ja, man wird ungeduldig.
Ja,
aber das ist genau der Punkt. Man wird
ungeduldig,
weil man als Zuschauer ja weiß, er hat recht, du setzt nur einmal die Brille auf und dann muss man sich nicht mehr prügeln, dann weiß man es.
Ja.
Und an diesem Punkt sind wir gerade. Und ich denke nicht, dass es jetzt übertragen auf unsere Situation sinnvoll ist, jemanden zu prügeln.
Nee.
Ich sage nur, lies dieses Buch.
Ja.
Oder ne, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Und dass es auch für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, oh nee, nicht schon wieder, klick weg, wichtig ist, sich das auch zu erlauben, wenn ich jetzt gerade selber mir nicht aushalten kann.
Ja.
Aber davon geht es nicht weg. Ne? Das ist wie damals wirklich mit den Käfighühnern. Da haben auch viele gesagt, oh nein, und wie furchtbar und so. Aber letzten Endes weiß man es heute. Ne? Mhm. Und es ist heute schwieriger geworden. Es ist leider immer noch nicht verboten, Hühner so zu halten. Aber
tatsächlich?
Nein, es gibt immer noch. Es gibt immer noch.
Ja.
Mhm. Käfighühner.
Mhm. Also in den Läden sieht man
nur noch Bodenhaltung und Freilandhaltung. Aber ja, also wenn du jetzt Nudeln kaufst...
Ist Käfighaltung noch nicht?
Ja, nein.
Noch nicht verboten?
Mhm. Nein, ich glaube, die Käfige sind etwas größer jetzt. Aber
ich dachte, das wäre schon... Wir haben auf dem Dorf unsere Eier geholt, auf dem Dorf, in der Nachbarstraße. Und eines Tages, wir dachten freilaufen und so, haben wir erfahren, dass sie in Käfigen waren.
Ja. Ja, genau.
Auf dem Dorf.
So,
okay.
Und das ist ja, die sind auf dem Dorf, ne? Eier vom Land.
Aber was mir eben gerade kam, als du sagst, wir wollen nicht hingucken, weil es ja so unfassbar ist. Mhm. Und was mir, wenn wir bereit sind, da hinzuschauen, also das Unfassbare als Realität zu akzeptieren, vielleicht hilft uns das auch unser Wesen. Also unser eigentliches Wesen, das ja viel großartiger ist, als man uns erzählt hat.
Ja.
Also du kennst vielleicht diesen Spruch, den man Nelson Mandela zugeordnet hatte, was aber nicht stimmte, ist Mary Williamson.
Ja.
Wir haben nicht Angst vor unserer Dunkelheit, sondern vielmehr vor unserem Licht.
Ja,
wie kann ich denn so großartig sein und so weiter.
Mhm.
Also das vielleicht auch... um nochmal Mut zu machen, Leute, wenn ihr da hinschaut, dieses Unfassbare, akzeptiert, dass das Realität ist auf diesem Planeten noch.
Mhm. Genau.
Dann könnt ihr aber auch bitte in die andere Richtung gucken, sind wir für großartige Wesen? Ja, was sind wir für wunderbare, wundervolle, kreierende, also Schöpferwesen?
Mhm.
Ja,
genau.
Fällt mir jetzt gerade etwas so
und es fällt dir zu Recht ein, denn das ist ja meine Arbeit auf der anderen Seite, den Eltern zu helfen, ihre Kinder als die wunderbaren Wesen zu sehen, als die sie hierher kommen, wo
und
wir praktisch
sich selber?
Die Aufgabe haben. Ich sage immer, das ist wie wenn du einen Samen kriegst und du weißt eigentlich gar nicht, vielleicht ist es ein Baum, wahrscheinlich so, aber was für einer? Und dem Baum... Du kannst auch nicht sagen, mein Kind ist eine Eiche. Diesen Baum gibt es überhaupt nur ein einziges Mal. Ja? Und das heißt, die Eltern sind eigentlich die einzigen, die durch ihre liebevolle Beobachtung rausfinden können, was dieser Baum braucht. Ja. Und wir werden im Moment eher angeleitet, auch durch die Industrialisierung. Wir sind daran gewöhnt, dass alle Produkte gleich sind, ja, und alle Lenore-Flaschen im Regal sehen alle gleich aus und überhaupt, ne, alles ist normiert. Und wir fangen unbewusst oder haben schon lange angefangen, unbewusst das auch auf unsere Kinder zu übertragen.
Little Boxes.
Genau, eine Green, man habe ich auf der Herfahrt her, als wir an den Plattenbauten vorbeifuhren, habe ich das Lied gesungen.
Ach, guck an.
Little Boxes, wo ja. man von der Wiege bis zum Grab immer in irgendwelchen kleinen Kästchen drin ist.
Ja.
Und viele Eltern, wenn sie sich das einmal klar machen, dass ihr Kind ja eine einzigartige schöpferische Wesenheit ist und es gar nicht darum geht, dass es so sein muss wie alle anderen. Das ist wie eine Erlösung. Ne? Und natürlich gleichzeitig dann, ich bin ja auch...
Ich war ja auch dieses Kind.
Genau.
Und ich, so. Ich gehöre ja auch dazu. Ja, ich bin ja auch einzigartig.
So, und, ja, und dann, der Punkt ist nämlich, eigentlich hat die Natur da sehr gut vorgesorgt, damit wir unsere Kinder gut großkriegen. Wir haben eine ganz starke Intuition, wir haben wunderbare fürsorgliche Instinkte, ja. wenn wir nicht gegen unsere Gefühle gepanzert sind. Sodass wir eigentlich, auch wenn wir ganz wenig Erfahrung hätten und noch nie ein Kind gewickelt hätten, Kraft unserer Intuition das meiste richtig machen würden.
Ja.
Aber wenn man uns in unseren Kopf was anderes reinfüllt, als in unserem Herzen eigentlich drin ist, dann kommen wir in einen Zwiespalt. Und dieser Zwiespalt schwächt uns. Und ich kann eigentlich bei mir in meinen... Ich habe das Projekt frei groß werden oder auch frei und groß werden. Ja. Egal, frei groß werden. Und da gibt es eben Eltern oder beruflich mit Kindern Arbeitende. Und eigentlich gibt es nur zwei Sorten. Die einen folgen eigentlich ihrer Intuition im Großen und Ganzen, fühlen sich aber die ganze Zeit schlecht dabei, weil die Schwiegermutter und die Kindergärtnerin, ihr sagt, ja so, so macht man das aber nicht und du verweichlichst dein Kind und oh, und früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will und so. Mhm. Also sie tun eigentlich das Richtige, versuchen ihr Kind zu erschützen, aber sie haben die ganze Zeit schlechtes Gewissen, sind ständig in der Defensive und in schlechten Zeiten glauben sie dann auch, dass sie eigentlich alles falsch machen. Und dann gibt es die anderen, die ihrer Intuition nicht folgen, sondern dem Verstand. Mhm. Und sich auch nicht wohlfühlen, weil ihr Herz eigentlich trauert und sie so merken, irgendwie habe ich mir das mit meinen Kindern schöner vorgestellt und friedvoller. Warum muss ich sie immer strafen und anschreien? Und irgendwie muss das doch anders gehen. Ne? Und indem ich praktisch dieses Wissen, dieses Entwicklungswissen darüber, wie wir eigentlich verdrahtet sind, sozusagen, um unseren individuellen Geist zur Geltung zu bringen, hier im Physischen, indem ich dieses Wissen an die Eltern weitergebe, was in den rituellen Kreisen schon lange bekannt ist, aber eben benutzt wird, um die Kinder zu zerbrechen. Und ich gebe es denjenigen, die die Kinder gar nicht zerbrechen wollen, sondern sie fördern wollen. Und dann kommt das in eine Ordnung, dann habe ich im Kopf dasselbe wie im Herzen und dann bin ich stark. Ne?
Ja.
Und das ist sozusagen diese Arbeit, denn auch wenn ich mein Kind, und ich kenne eigentlich nur Eltern, das sind die, die zu mir kommen jedenfalls, die ihre Kinder total lieben.
Ja.
Ich kenne aber keine Eltern, die immer alles richtig machen, und mich selber natürlich eingeschlossen.
Ja.
Und ich glaube, wir können unsere Kinder nur ins Neue tragen, indem wir unsere eigenen Traumatisierungen und Programmierungen auflösen. Und dazu liefert ja zum Beispiel Sandras Buch ganz, ganz viele Hinweise, wie man das machen kann. Und das müssen wir aber alle tun. Auch wenn wir ganz liebe Eltern hatten, die das Beste für uns wollten und uns nie gehauen haben, geschweige denn schlimmere Dinge, die hatten auch ihre Glaubenssätze. Ne?
Oh, hallo.
Irgendwie früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und all diese ganzen Sprüche.
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Das so und kein Ponyhof und alle möglichen Sachen, das ist ja auch individuell. Ne? Ich habe zum Beispiel eins meiner Sachen, wo ich unglaublich lange gebraucht habe, um drauf zu kommen. Mein Vater hat immer von der Ochsentour gesprochen, dass er beruflich die Ochsentour gemacht hätte.
Und das ist obligat, also
ja,
notwendig.
Ja, so, ne? Mhm. Und ich habe das im Grunde lange Zeit, ich habe es gar nicht gewusst, ich hatte das so verinnerlicht. Ich dachte immer, es muss mühsam sein, die Arbeitstage müssen endlos lang sein. Und wenn man keine Lust mehr hat und es sehr schwer ist, heißt das noch lange nicht, dass man aufhören darf, so irgendwie. Das habe ich erst ganz spät begriffen, ja, dass ich da die ganze Zeit innerlich diese Ochsentour,
wolltest ja eine gute Tochter sein,
als, ne, Programm in mir hatte, ne? Ganz genau. Mhm. Und jetzt fange ich an zu üben. Ich darf auch surfen. Ne? Und okay, es muss gar kein Ochsenwagen sein mit 20 Tonnen dran. Mhm. Aber das sind lauter Sachen. Und das müssen wir alle, jeder für sich im Grunde, also alle gemeinsam, aber jeder muss seine eigenen Programmierungen auflösen. An jeder Kehr vor seiner Tür ist rein das ganze Stadtquartier, so dieses Jahr. Und an diesem Punkt sind wir gerade. Und meine Wahrnehmung ist, dass ganz viele Menschen wirklich an ganz vielen Orten damit sehr ernsthaft beschäftigt sind.
Diese Spirale, sag ich mal, oder, ne, aufzubrechen, ja, die über Generationen, das weitergetragen, ja, haben. Ne?
Ja. Ja, und da gibt es natürlich, es ist sicherlich schwerer, Dinge aufzulösen. Deswegen ist Sandra Rasch ja auch so gut in dieser Auflöserei von Programmen,
ja,
weil sie Programme aufgelöst hat, die ganz bewusst und ganz ausgeklügelt systematisch gesetzt worden sind. Ja? Mein Vater hat sich nichts dabei gedacht, wenn er uns von der Ochsentour erzählt hat, mhm, beruflich. Das war für ihn so, es war seine Realität. Ne?
Ja.
Oder wenn wir an unsere Kinder irgendwelche Dogmen weitergeben, wir geben sie ja weiter, weil das unsere Überzeugung ist. Ne? Mhm. Freu dich mal nicht zu früh, dann bist du auch nicht enttäuscht. So, solche Sachen. Das sagt man ja nicht, um sein Kind zu ärgern, sondern es um es vor Verletzungen zu schützen.
Oder Enttäuschung.
So, ja. Und trotzdem sind das Programmierungen, die wir auflösen müssen. Und ich glaube, wir brauchen Expertinnen wie Sandra, die eben sozusagen die dicken Dinger uns helfen aufzulösen. Und es ist aber auch ganz viel Kleinkram, den jeder von uns jeden Tag, indem wir uns einfach beobachten und sagen, hä, wieso mache ich das eigentlich immer so? Ne?
Ich hab mich auf den Weg gemacht, das gar nicht mehr in groß und klein zu unterscheiden.
Ja,
so
das
wie im Gespräch mit Sandra, dass jede Entscheidung macht uns stärker.
Ja.
Jede bewusste Entscheidung. Das heißt, es geht um das Wesen der Entscheidung.
Ja.
Das Wesen der Entscheidung zu leben. Und bei einem Trauma geht es darum, was ist das Wesen einer Traumatisierung, dass du in deinem Menschsein Missachtung sofort, oder in Todesangst, also wenn Kinder nach der Geburt von der Mutter getrennt werden, dann sind die in Todesangst, Punkt. Und dann müssen die das irgendwie überleben.
Mhm,
ja,
genau.
Dann müssen sie das überleben. Und dann können sie das offensichtlich, so mein Befund in vielen tausend Gesprächen letztendlich, nur überleben, wenn sie sich selber abwerten.
Mhm.
Und zwar extrem abwerten. Sonst können sie diese, also damit schaffen sie diese Todesangst sozusagen abzukoppeln, um die Zeit der Trennung zu überleben. Und insofern, also das Wesen, dass es immer um das Wesen geht. Und klein und groß, habe ich mir abgewöhnt.
Das stimmt.
Ich meinte jetzt mit
klein und groß eher, das können wir selber tun.
Ja.
Und bei manchen Sachen, man kann sich schlecht selber auf den Nerv rumbohren. Da geht man lieber dann zu jemandem, der einem dabei hilft.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht. Und diese vielen kleinen Entscheidungen sind genau der Punkt.
Ja.
Und du hast auch noch etwas ganz Wichtiges da ins Spiel gebracht. Denn wir sind immer gewohnt zu sagen, oh ja, der ist so aggressiv und das ist ja schrecklich und der ist so und so und der gibt immer an und oh, wie furchtbar.
Mhm.
Aber letztlich, wenn man dahinter guckt, sind alle diese Verhaltensweisen Mechanismen, die wir entwickelt haben, um in Situationen wie den von dir geschilderten erstmal zu überleben.
Ja.
Denn die Natur macht das genial. Die setzt Prioritäten. Und Überleben ist wichtiger als
alles
Potenzial entwickeln und reif werden. Das kann ich immer noch hinterher.
Ja.
Aber erstmal muss ich überleben. Und wenn ich begreife, dass diese ganzen verrückten Dinge, die wir tun, und auch so dieses, wenn wir so eine Maske tragen oder wenn wir nichts mehr fühlen und so, dass das ja nicht unser mieser Charakter ist oder unsere bewusste Entscheidung, ne? Ja, ich will jetzt mal gefühllos sein, sondern das ist ein Mechanismus, der dafür da war, uns zu schützen,
ja,
und der diese Aufgabe auch gemacht hat. Das war gut, ja? Ja, denn die Kinder, die dazu nicht in der Lage sind, sich in dieser Weise zu schützen, die sterben.
Ja.
Und,
ja,
und indem wir das erkennen, dann müssen wir auch das, was wir bis dahin getan haben, nicht mehr so abwerten.
Ja.
Denn dieser Punkt ist auf dem Heilungsweg, also ich weiß es aus bester eigener Erfahrung, die Scham. Wenn,
ja,
ich dann irgendwann merke, oh mein Gott, ich war ja total, was weiß ich, auf dem Leistungstrip oder irgendwas. Ne?
Ja, oder wie bin ich mit meinen Kindern umgegangen,
so,
wenn
oder,
ich alte,
ne,
Videos angucke.
Ganz genau.
Da kam erstmal die Scham hoch.
Ja.
Meine Fresse.
Und wenn ich dann aber sehe, ja, aber
ja,
wenn ich mir zugestehe, ich habe so gehandelt,
ja,
weil ich in dem Moment nicht anders konnte.
Ja.
Und ich konnte nicht anders, weil das mein Überlebensmechanismus war, mit dem ich bestimmte Situationen, die mich sonst umgehauen hätten,
ja,
überleben konnte. Und dann kann man damit auch ganz anders in Frieden kommen. Und das ist diese Integration, von,
ja,
der du auch mit Sandra gesprochen hast. Dass es dann, ja, dass dann die Scham aufhört, sondern du sagst, ja, hier bin ich, ich konnte nicht anders. Ne?
Ja.
Und was ich morgen rausfinde,
heute kann ich auch noch nicht anders.
Ne?
Nee, heute würde ich so nicht mehr.
Oh, das würde ich nicht mehr machen.
Bin ich freier.
Heute mache ich ganz neue Fehler. Ne?
Genau. ohne Fehler können, ja, wir ja nicht lernen,
genau,
sozusagen.
Ja,
ja, Mut hinzuschauen,
ja,
in die Abgründe.
Genau.
Weil vielleicht gleichzeitig sich dann noch ganz andere Sachen auftun. Also,
ja, ja,
ja,
gerade auftun, diese Großartigkeit, die,
ja,
wir haben.
Ja. Und würdest du so weit gehen, dass du auch zuversichtlich bist, dass dieses politische System damit in seinen Grundfesten,
ja,
jetzt
absolut,
erschüttert,
weil,
wird?
Also ich erstens kann ich gar nicht anders,
ja,
ja, und wenn ich also das ist, wenn ich keine Hoffnung hätte,
ja,
und nicht eigentlich in meinem Herzen, ohne das jetzt rational begründen zu können, davon überzeugt wäre, dass da all das, was ich tue, was du tust, was,
ja,
wir alle,
ja,
tun, dass das zu einem guten Ende die Sache bringt, dann wäre ich verzweifelt. Und ich bin nicht verzweifelt. Ich bin sehr, sehr hoffnungsfroh und ich sehe auch überall die Zeichen.
Darum geht es.
Und aber das, ja, ist auch so eine Sache. Ich habe da, ich habe immer viele Bilder dann innerlich in mir, wenn ich eine Wanderung mache und gehe in einen ganz tiefen Sumpf, der stinkt und eklig ist und bin am untersten Punkt und irgendwann sage ich so, jetzt ist aber Schluss, jetzt kehre ich um, ja?
Mhm.
Und fange an, wieder rauszusteigen. Dann ist das Entscheidende, was du ja auch schon mehrmals gesagt hast, ist meine Entscheidung gewesen,
ja,
jetzt ins Neue zu gehen.
Ja.
Ich bin aber immer noch im Sumpf.
Mhm.
Und Schritt für Schritt, dann kommt da schon mal ein Blümchen, es stinkt schon weniger, da weht, habe ich schon, Mensch, da war doch eine frische Brise. Jetzt ist wieder wie immer, aber na gut, ne? So,
ja,
ich wittere Morgenluft.
Ja.
Und ich wittere Morgenluft, aber wie? Und,
ja,
trotzdem wird der Sumpf, in dem Moment, wo sozusagen die Sonne aufgeht, wird er überhaupt erst sichtbar in seiner ganzen Abscheulichkeit.
Ja.
Und es blubbert und diejenigen, die da jetzt entdeckt werden, wehren sich natürlich. Und es gibt ja diese Filmtrilogie Herr der Ringe,
mhm,
kennt jeder. Und ich habe damals in den 80ern eben auch die Bücher gelesen.
Ja.
Und in den Büchern gibt es noch einen letzten Teil, der im Film weggelassen worden ist.
Aha.
Und der, ich glaube, da sind wir gerade. Nämlich, da ist es so, der neue König ist schon installiert, alles ist schon gut, die Welt ist schon gerettet. Und die Helden, die Hobbits, reiten zurück, mhm, ins Auenland. Und im Auenland ist aber Herr Saruman, dessen Stab schon zerbrochen ist, er kann schon nicht mehr zaubern,
ja,
aber er richtet mit seiner sprachlichen, magischen Begabung und unterstützt von seinem Sklaven Schlangenzunge, richtet er noch so viel Schaden an wie möglich. Obwohl,
ja,
er genau weiß, die haben schon gewonnen, ich bin,
ja,
schon entmachtet, aber er lässt die Festeiche fällen, er sperrt die Leute ein, er errichtet da noch so eine kleine Schreckensherrschaft.
Mhm.
Nicht für lange. Aber das ist so, wie wenn jemand, der verloren hat,
ja,
aus dieser Frustration heraus noch möglichst viel kaputt macht und sagt, ich nehme euch alle mit. Und das versuchen die jetzt noch.
Ja,
und deswegen passiert jetzt auch vieles, wo man denkt, also, eigentlich hat es keinen Sinn mehr, ja, aber es zerstört noch. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das noch lange so weitergehen wird. Ich glaube, wir sind bereits viel weiter am Ende, als man uns versucht, weiß zu machen. Mhm. Ne? Denn im Auenland unter Saruman hatten die Hobbits doch das Gefühl, oh, die Welt ist ein dunkler, gefährlicher Ort, während die Blumen eigentlich schon anfingen zu blühen. Und ich glaube, deswegen ist eine alternative Medienöffentlichkeit auch wichtiger denn je. Und deswegen wird ja auch jetzt versucht, sie zunehmend einzuschränken, damit auch die ganzen guten Nachrichten, die schlechten sollen nicht raus, aber die guten eben auch nicht. Aber schaffen sie nicht.
Schaffen sie nicht. Genau. Das war Newt. Nicht wir schaffen das, sondern schaffen sie nicht. Vielen Dank, Dagmar. Und viel Erfolg mit deinem Verlag auch und mit deiner Arbeit Frei Groß Werden. Eltern, ne, für mich der Schlüssel für unsere Kinder liegt bei unserem Kopf, unterm Kopfkissen, habe ich mal einen Vortrag selber gehalten. Ja, wenn wir unseren Schamott, unsere emotionalen Müll hinter uns lassen oder hinter uns integrieren, brauchen es unsere Kinder nicht mehr. Vielen Dank, Dagmar Neubronner.
Ich danke dir.
Und alles Gute für deine Arbeit. Auch bei Bewusst TV bist du ja noch, ne?
Ja, immer wieder, genau.
Immer wieder, prima. Ja, liebe Zuschauer, Ermutigung allen Ordens und vielleicht, falls Sie zu denjenigen gehören, die eine Bibel besitzen, so mit dem Alten Testament, mit der Tora, dann schauen Sie mal nach der Josefserzählung. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist für mich eine Hilfe, um das Weltgeschehen aus einer anderen Perspektive zu verstehen. Die Josefs-Erzählung, Thomas Mann hat sogar Josef und seine Brüder darüber geschrieben, denn das, sehe ich, geschieht gerade, die Theologie, die dahinter steckt. Der Mensch gedachte es böse oder diese Wesen gedachten es böse zu tun und Gott nahm das Böse und wandelte es in Gutes. Josefs Erzählung. Ich weiß jetzt nicht genau die Stelle, aber Sie werden sie finden. Google hilft auch dabei oder irgendeine Suchmaschine. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ermutigen Sie sich gegenseitig, dahin zu schauen. Weil wenn Sie dahin schauen können, können Sie auch in die andere Richtung schauen und werden entdecken, was in Ihnen steckt und in Ihren Kindern und Enkeln und wie auch immer Nachbarn, der sonst immer so griesgrämig war. In dem steckt das Gleiche, Großartige. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie bei Neue Horizonte wieder einschalten und sage Tschüss.